der auch nur so von Exklusivität erzählt und was das Ganze auch mit zum Beispiel Sex zu tun hat.
Zum Beispiel Sex.
Zum Beispiel Sex, aber auch mit Dingen und mit anderen Sachen. Fangen einfach mal schöne Motivation an.
What? Things you end up on me. Do you love
me? Genau. Also, es hat angefangen. Fang einfach mal mit der persönlichen Geschichte an. Ich habe auch, wie viele Menschen, Dinge besessen. Also, ich besitze sie auch irgendwo momentan. Das ist jetzt ein Bildnis der Wikipedia, nicht von meinem. Wohnung, aber manchmal sah es auch ähnlich aus. Und ich habe so ganz normal konsumiert, also jeder hat mir halt irgendwelche Sachen gekauft, die ich so ganz nett fand, interessant fand. Und irgendwann Punkt hatte ich auch mal so den Gedanken, den wahrscheinlich jeder hat. Also wer von euch hat sich schon mal gedacht, hey, ich habe so ein paar Sachen, ich sollte mal wieder mal Sachen wegschmeißen? Ja. Seht ihr, ich auch, habe auch mal wieder Sachen weggeschmissen, so bei einem Umzug, aber es war halt immer so ein Rahmen. Und dann sollte was. Ich habe auch Geschirr weggeschmissen. Dann passierte irgendwie was, was erst so wie eine Katastrophe aussah und dann hat sich eigentlich hat es irgendwie mein Leben umgekrempelt. Ich hatte vorher schon mir so Gedanken gemacht über Mobilität und unterwegs sein und wie, ja, wie könnte ich denn meine Dinge loswerden? Ich fand das alles sehr charmant, aber habe dann auch nicht wirklich was daraus gemacht und plötzlich hatte ich halt keine Dinge mehr. Und keine Dinge mehr bedeutet, ich saß, ich kam eines Tages heim und meine Wohnung hatte einen Wasserschaden und dann hieß es so, ja, wir müssen irgendwie den Küchenbadzimmerboden aufmachen und daraus wurde erst 2 Tage, dann 2 Wochen, dann 2 Monate und letzten Endes habe ich diese Wohnung gar nicht mehr bewohnt, bis ich dann irgendwann umgezogen bin. Und bin dann umgezogen nach Hamburg und hatte die gleiche Situation, habe erstmal bei einem Freund irgendwie auf der Couch gepennt und hatte halt irgendwie nicht mehr viele Sachen. Also was ich hatte, war ein Koffer voll Klamotten. Ich hatte ein Fahrrad, dazu komme ich gleich noch ein bisschen. Und ich hatte hier meinen Rucksack voller Dinge. Und in diesem Rucksack, da gibt es noch so eine Zusatztasche, habe ich im Prinzip auch alles, was ich so zum Leben brauche, nämlich mein Laptop, mein Smartphone, mein iPad brauche ich nicht mal, noch ein E-Book-Reader, ein paar Kabel. Und Klamotten. So. Und für mehr an mehr habe ich irgendwie gar keinen Bedarf mehr, habe ich festgestellt. Und es hat sich plötzlich auch so frei angefühlt. Ich konnte überall hin, ich konnte überall alles mitnehmen und hatte irgendwie nicht mehr so dieses Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Also andererseits ist halt mein Smartphone, meine Bibliothek, mein Globus, meine Musiksammlung, mein Grammophon, mein Aktenschrank, meine Bibliothek und alles, was man sonst irgendwie so in so einer Wohnung haben kann, passt halt hier irgendwie dabei. Ich habe auch mein Gedächtnis irgendwie ein Stück externalisiert und gerade im Aktenschrank. Also ich brauche einfach immer weniger, habe einfach festgestellt, ich brauche einfach immer weniger stoffliche Dinge und habe das dann irgendwann halt auch so gelebt, weil ich sie gar nicht zur Verfügung hatte. Hingegen bin ich dann immer mobiler geworden, das ist mein Fahrrad, also zumindest so ein ähnliches Fahrrad habe ich auch. Das passt in den Koffer rein. Und den Koffer kann man dann zum Anhänger umwandeln und im Prinzip kann ich damit irgendwie ja, die Welt bereisen. Bin gestern in Hamburg in die ICE gestiegen, hierher gefahren, habe hier ausgepackt und bin dann losgeradelt. Sprich, ich habe so mein Setup, bin total mobil und der große Unterschied zu dem, was vielleicht mal war, wie man das hätte vielleicht vor 20 Jahren auch erledigen können, ist halt, ich weiß heutzutage, wo ich was bekomme, ich kann es sofort nachschlagen. Ich habe eben mein Setup an Dingen, die ich wirklich immer brauche. Und dann alles andere ist mir der Zugang dazu viel wichtiger, als dass ich es besitze. Also, dass ich wirklich dazu komme, mir das eben mal schnell schaffen kann, ist viel, viel wichtiger. Wenn ich ein Auto brauche, dann habe ich in den meisten Städten in Deutschland einen Carsharing-Zugang. Wenn ich einen Schlafplatz brauche, dann kann ich mir den auch irgendwo organisieren, im Zweifelsfall über sowas wie Airbnb. Und es gibt noch genügend andere Sachen, da kommt der Pro nachher noch dazu, wie man sich das eben auch einfach organisieren kann. Der andere Teil ist eben, dass dieses Nichtbesitzen einen unglaublich frei macht. Und wir befinden uns, und da gibt es wirklich, das dürfte jeder bekannt sein, wo diesen Drang
office unit, the hovertrack home exerbike, or the Upanishad sofa with the string green stripe pattern. Even the wingset defines me as a person. I had it all, even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections, proof that they were crafted by the honest, simple, hard-working indigenous peoples of wherever. I was home.
Yeah.
Wenn
das irgendwo Konsumismus, wie auch immer. Es gibt dieses Ding, ist irgendwie beschrieben, da gibt es in der Marktforschung einen Begriff, den Diderot-Effekt. Und von einem Franzosen, der sich irgendwann einen neuen Hausrock gekauft hat im 19. Jahrhundert, und dann festgestellt hat, dass sein Hausrock nicht mehr zu seinen Möbeln passt und sein ein Möbelstück nicht mehr zum anderen und sich plötzlich halt in so einer Spirale befunden hat, wo er alles Mögliche immer wieder nachgekauft hat, um sein komplettes Umfeld zu verändern, nur weil sich eben ein kleines Teil nicht mehr passend angefühlt hat. Wir finden uns halt auch in so einer Spirale, wo wir eben im modernen Materialismus Bedürfnisse haben und sie permanent nicht befriedigen können. Und deswegen kaufen wir uns neue Sachen und kaufen uns neue Sachen und wollen uns immer neue Sachen kaufen, was immer kurzfristig auch zu so einer Befriedigung führt, aber langfristig uns eben aufgrund dieser Tatsache, dass wir so viele Dinge angesammelt haben, uns unmöglich macht. Wir bereiten uns im Prinzip in gewisser Weise auf eine Zombie-Apokalypse vor. Ja? Wir kaufen uns irgendwelche Dinge, die wir irgendwann mal gebrauchen können. Es gibt so eine schöne Studie aus Australien, die sagt, dass jeder australische Haushalt im Durchschnitt 1250 australische Dollar im Jahr ausgibt für Dinge, die nie wieder verwendet werden. Wir kaufen einfach mal eben einen Apfelsinenschäler oder irgendwelche komischen Dinge aus dem Homeshopping-Kanal und wir denken, hey, das ist ja total cool, das Olivenschiffchen. Ja? Dass wir halt irgendwie haben, falls mal Gäste kommen und dann kommen Gäste und man stellt die Oliven doch auf den Teller, aber man hat vergessen, dass diese Olivenschiffchen überhaupt existieren und hat sie dann auch gar nicht mehr parat, vergessen, dass wir Dinge haben. So. Und gleichzeitig bereiten wir uns mit allen möglichen anderen Sachen einfach so, könnte man mal brauchen, mäßig auch Sachen vor. Und eigentlich sind wir eigentlich ist die Improvisation ja unser Talent. Also muss man sich auch mal von dem Gedanken her fragen, warum hat man diesen Drang, sich alles möglich anzueignen, weil man es eben auch nicht immer braucht oder im Zweifelsfall auch schnell bekommen kann. Ein anderer Grund, warum wir uns Dinge kaufen, ist in gewisser Weise Identität. Wir definieren uns über die Sachen, die wir besitzen. Das tue ich natürlich auch. Ne? Ich kann mich auch ein Stück weit zum Beispiel diesen schönen Rucksack identifizieren, weswegen mich auch viele Leute schon erkannt haben. Also, ich kann, und in gewisser Weise ist ja dieses Statussymbol, den sind wir auch nicht frei von, selbst wenn wir keinen Mercedes besitzen wollen. Aber letzten Endes kaufen wir Sachen, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir gar nicht haben, um Eindruck auf Menschen zu schicken, der nicht wirklich hält, und die Menschen interessieren uns auch gar nicht, das ist uns auch gar nicht so viel wert, dass diese Menschen, dass wir diese Menschen überhaupt Eindruck geschickt haben. Wenn wir uns als Community ansehen, die in gewisser Weise ein digitales Ich hat, haben wir auch ganz andere Formen von Identität. Wir brauchen gar nicht mehr diese Art von materiellen Identitätssymbol, weil wir im Netz ganz andere Menschen sind, weil wir uns über Dinge identifizieren oder hervorstechen, die wir machen, weil wir darüber hervorstechen, wie viele Leute, also zweifelsfall auch, wie viele Leute irgendwie unsere Sachen toll finden, wie viele Follower wir haben, etc. Wir haben diese anderen Formen von Identität auch geschaffen, auch deswegen brauchen wir jetzt theoretisch weniger Eigentum. Und gleichzeitig gibt es schöne Untersuchungen von einem Herrn von Baum und einem Herrn Lüttich zum Beispiel, die sagen, dass Erfahrungen uns viel glücklicher machen. Man hat zwei Gruppen in einen Raum gesetzt, befragt. Die eine Gruppe befragt, beschreibe mal einen Gegenstand, den du besonders lieb hast. Die andere Gruppe beschreibe mal ein Erlebnis, das du hattest, das du besonders schön fandest. Und tada, die Menschen, die das Erlebnis beschrieben haben, waren messbar in Aktivität und sind glücklicher. Gleichzeitig kann ich bei einer Erfahrung, die ich habe, kriege diesen Vergleichswert. Wenn jemand anders auch eine Erfahrung macht, zum Beispiel eine Reise, dann habe ich niemals den gleichen Neid, wenn jemand anders auch ein Auto Auto hat, das vielleicht besser ist, oder ein Laptop, whatever. Und ich erinnere mich auch nachhaltiger daran. Das Eigentum, der Wert des Eigentums verschwindet. Ich kaufe mir etwas, fühle mich kurzzeitig glücklich. Mittelfristig habe ich schon wieder vergessen, dass ich dieses Ding besessen habe. In Erinnerung, in Erfahrung, ich eben mehr in dem Gedächtnis bleibt. Das nochmal so als Motivation, warum dieses ganze materielle Eigentum haben in gewisser Weise gar nicht mehr so erstrebenswert erscheint. Und Micha wird jetzt ein bisschen erzählen darüber, was wir eigentlich unter Eigentum verstehen und wie man das eben noch beschreiben kann.
Ja, hallo. Bei diesen ganzen Erfahrungen möchte ich mich natürlich auch anschließen. Also ich habe tatsächlich auch so eine Art postmaterielles Leben und habe da auch meine Erlebnisse. Und das war auch der Grund, warum wir darauf auf die Idee kamen, diesen Talk zusammen zu machen. Ich will jetzt aber hier tatsächlich noch mal kurz so ein paar theoretische Grundlagen abklären und mal einfach fragen, was ist denn eigentlich Eigentum? Und das ist natürlich eine Frage, die schon eine gewisse geistes-ideengeschichtliche Historie hat. Von Aristoteles über Hobbes und viele andere haben sich da Leute Gedanken zu gemacht. Was aber dabei immer relativ zu kurz kam, war tatsächlich eine ordentliche Differenzierung zwischen Besitz und Eigentum. 2002 ist ein Buch rausgekommen, das tatsächlich einen ziemlich heftigen Impact gehabt hat auf die Ökonomie, auf die ökonomische Theorie des Eigentums ins Geld von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger, wo sie tatsächlich versuchten, die ökonomische Theorie von Kopf auf die Füße zu stellen. Und zwar es ist so, dass die klassische Ökonomie, die neoklassische, als auch Keynesianismus und auch der Marxismus eigentlich alle mehr oder weniger die gleiche Ursituation der Ökonomie beschreiben. Und das ist eben Alter trifft Ego und sie tauschen Dinge. Das ist also sozusagen die Entstehung des Marktes aus dem Bedürfnis des Menschen, das irgendwie natürlich vorhanden ist, Dinge zu tauschen. Hier setzen sie an und sagen, hey, Moment mal, diese Marktsituation ist vielleicht gar nicht so natürlich, wie ihr glaubt. Und hinterfragen eben diesen Begriff des Eigentums und sehen eigentlich eher in der Konstitution des Eigentumsbegriffs eigentlich sozusagen den Gründungsmythos des Kapitalismus. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, weil das eine so aus einer Naturkonstante herausgedacht ist und das andere als so einen rechtlichen Gründungsmythos. Alles gründet sich auf der Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum. Besitz ist die Herrschaft über eine Sache und Eigentum ist die rechtliche Herrschaft über eine Sache. Das heißt also mit anderen Worten, ich kann Julian hier Dinge geben, die mir gehören und er kann damit weglaufen und trotzdem sind sie weiterhin mein Eigentum. Er ist dann zwar im Besitz der Sache, aber ich bin weiterhin der Eigentümer. Was heißt das? Als Eigentümer kann ich eben zu einer externen Instanz gehen, nämlich dem Staat, und der kommt dann hin und haut Julian auf den Kopf und damit er mir mein Eigentum wieder zurückgibt. Das ist die Idee der Eigentum. Das heißt mit anderen Worten, Eigentum ist nichts Natürliches. Eigentum ist etwas, das man irgendwann definiert hat. Eigentum ist eine künstliche Sache, die auch nur dann existieren kann, wenn es diese externe Instanz gibt, die Julian auf den Kopf haut. Wir nennen das Gewaltmonopol, Staat, der eben dafür sorgt, dass Eigentumsrechte durchgesetzt werden. Und damit ist Eigentum tatsächlich ein abstraktes Ding, das irgendwie durch den Staat erst gemacht wird. Es gibt diese schöne Gründungsmythos von Rom. Romulus hat gegen den dortigen feudalen Herrscher einen Bauernaufstand gemacht und am Ende eine Bodenreform durchgesetzt, wo er eben die virtuellen Grenzen auf dem Land in Parzellen aufteilte und den einzelnen Leuten übergab. Remus, sein Bruder, sprang zwischen diesen einzelnen Befestigungen hin und her, um zu zeigen, wie unglaublich virtueller Quatsch das ist, und daraufhin hat er ihn erschlagen. Das war sozusagen eine der ersten eigentumsrechtlichen Durchsetzungen. Und wir sehen daran halt diesen virtuellen Charakter von Eigentum. Das Eigentum hat da natürlich ein paar Vorteile. Dadurch, dass es mir auch dann gehört, wenn es im Besitz anderer Leute ist, kann ich es verpfänden. Ich kann es verpachten und verkaufen. Und für Gunnar Heinsohn und Otto Steiger ist das eben der Gründung, ist das eigentlich das, was den Kapitalismus antreibt. Aber ich will jetzt gar nicht darauf weiter eingehen, auf Eigentumsprämie und so, was sie noch alles sich ausgedacht haben. Ich gehe lieber weiter zu Jeremy Rifkin, der nämlich tatsächlich schon auf so eine Art das Ende von diesem abstrakten Ding Eigentum verkündet hat, und zwar schon 2000 oder 99 war das. Auf jeden Fall mitten im Boom der New Economy sah er schon durch das Internet auch das Ende des Eigentums auf uns zurollen. Und er macht dann ein paar sehr, sehr interessante Beobachtungen und auch sehr, sehr richtige Beobachtungen. Im Grunde genommen geht es darum, dass die Eigentumswirtschaft, also das heißt von dem eigentlichen Markt, wo wir Dinge kaufen und verkaufen, hin zu einer Zugangswirtschaft, wo nicht mehr die Dinge an sich gekauft und verkauft werden, sondern nur noch der Zugang dazu. Das sieht er natürlich vor allem in der Dienstleistungsgesellschaft, in dem von Julian schon bereits angeklungenen Konsumismus, aber natürlich vor allem in den Miet- und Pachtmodellen, die sich immer weiter ausbreiten über alle möglichen Gegenstände, wo es am Anfang noch sozusagen Wohnungsraum war, der durch Mietmodelle verteilt wurde, greift das jetzt tatsächlich auf andere Bereiche immer weiter über. Und das geht natürlich bis hin zum Kulturzugang, der gerade durch das Internet eine ganz andere Form angenommen hat. Wir reden ja momentan auch viel über das Urheberrecht. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Kultur mittlerweile ein Zugangsmodell ist und eigentlich alles nur noch über Zugangsmodelle funktioniert. Das sehen wir auch in der Lizenzierung. Ja, also Jeremy Rifkin hat tatsächlich diese ganzen Dinge einmal durchdekliniert, hat auch hier und da ein paar Begründungen gegeben, warum wir diese Veränderung gerade durchmachen, warum diese Eigentumswirtschaft immer weniger eine Rolle spielt und die Zugangswirtschaft immer eine größere Rolle, aber so richtig eine große Theorie dafür konnte er leider nicht bieten. Fündig wird man aber da bei einem anderen Theoretiker, das ist Ronald Coase, und der hat schon in den 30er Jahren das Buch geschrieben, The Nature of the Firm. Das ist sehr lange relativ unbeachtet geblieben, hat aber dann irgendwann eine gewisse eigene Schule in der Ökonomie aufgemacht, die sogenannte neue Institutionenökonomie, in der auch wiederum diese Ursituation, die vermeintliche Ursituation der Wirtschaftswissenschaft ganz empfindlich angegriffen wird. Denn wenn wir uns eine Marktsituation vorstellen, dann gehen wir immer davon aus, dass Teilnehmer A, der irgendwas zu verkaufen hat, und Teilnehmer B, der irgendetwas kaufen will, so ganz einfach natürlich einfach an diesen Markt gehen und dann haben sie sich gefunden und alles ist super und sie spazieren gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegen. Das ist natürlich nicht der Fall. Zu allen Zeiten war das Auffinden eines entsprechenden Marktpartners eine unglaublich schwierige Sache. Wenn ich etwas zu verkaufen habe, dann ist es sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der das etwas kaufen will. Und wenn ich etwas Bestimmtes kaufen will, dann ist es sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der genau das anbietet. Das heißt, ich muss sehr, sehr viele Ressourcen, ich muss sehr, sehr viel Geld, ich muss sehr viel Zeit, ich muss sehr viel Aufwand darauf werfen, überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, wo ich eine Transaktion machen kann. Das Ganze nennt man dann Transaktionskosten. Transaktionskosten sind Kosten, die lange Zeit irgendwie ein bisschen nicht gesehen wurden bei den ganzen Marktgeschehnissen und die aber tatsächlich den Markt sehr, sehr, sehr verändern. Und in The Nature of the Firm hat der Ronald Coase eben die Frage gestellt, warum gibt es überhaupt Unternehmen? Unternehmen sind nämlich bei einem Markt eigentlich marktfremde Entitäten, jedenfalls in sich. Sie sind zwar als Teilnehmer dabei, aber in sich geschlossen sind sie ja tatsächlich eine Hierarchie, wo irgendjemand befehligt, dass irgendjemand irgendwelche Dinge kauft und mit irgendjemandem Handel treibt und so weiter und so fort. Und das heißt mit anderen Worten, es sind Planwirtschaften. Unternehmen sind Planwirtschaften. Sie sind planwirtschaftliche Inseln im Markt. Und wenn wir überlegen und das Paradigma der Wirtschaftswissenschaften nehmen, dass der Markt eine unglaublich effiziente Form der Ressourcenverteilung ist, dann kann das ja irgendwie nicht richtig sein, weil warum gibt es dann Unternehmen? Ja? Sie sind ja praktisch eine Gegenthese dazu. Und die Sache ist natürlich die Transaktionskosten. Wenn ich eine Firma baue, die eine Hierarchie implementiert, wo der Chef einfach sagt, pass auf, ich gebe euch jetzt jeden Tag, jeden Monat ein bisschen Geld, damit ihr euer Gesicht in meiner Firma haltet und ich kann euch dafür befehlen, dass ihr XY tut, dann muss ich nicht jedes Mal neue Mitarbeiter am Markt herausfinden und muss jedes Mal neue Vorstellungsgespräche machen, jedes Mal neue Assessment Center oder wie auch immer. Das heißt mit anderen Worten, eine Organisation ist dafür da, Transaktionskosten zu minimieren. Diese Transaktionskosten sind für alles, was wir tun im Leben, eine unfassbar gewaltige Sache. Und ich halte tatsächlich die Theorie der Transaktionskosten für eine der allerwesentlichsten Theorien, um zu verstehen, was das Internet mit der Gesellschaft tut. Denn das Internet senkt Transaktionskosten radikal. Dadurch, dass wir alle miteinander vernetzbar sind, dass wir über verschiedene Plattformen uns gegenseitig finden können, werden für alle möglichen Marktmechanismen die Transaktionskosten in einem Maße gesenkt, der ohne Beispiel ist. Und das macht plötzlich ganz, ganz viele Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Also das beste Beispiel ist natürlich das Carsharing, wo natürlich es zwar schon vorher auch möglich war, ein Auto mal zu mieten für ein paar Tage, eine Woche oder so etwas, aber halt mal eben eine Stunde ein Auto zu mieten, ist halt alleine von dem Aufwand auf beiden Seiten, also von demjenigen, der vermieten will, als auch von demjenigen, der mieten will, eine unglaublich schwierige Sache. Auch das Couchsurfing und solche Sachen wie Airbnb werden halt tatsächlich sozusagen ein Zimmer mal eben für eine Nacht vermieten, hätten sich vorher nicht gelohnt. Man muss sich das allein überlegen, wie wir vor 10 Jahren noch Wohnungen gesucht haben, indem wir tatsächlich jeden Tag die Zeitung studiert haben und dort die einzelnen Anzeigen geguckt haben, wie schwer war es tatsächlich irgendwie sich auf dem Laufenden zu halten, was Wohnungsmarkt angeht. Ja? Das alles wird halt viel fluider, das alles wird viel direkter, das alles wird viel effizienter durch das Internet. eBay ist auch so ein Beispiel. eBay, vorher wussten wir nicht, was wir mit unserem alten gemachten Plunder machen können. Jetzt können wir ihn wieder verkaufen, weil wir über dieses Medium Internet tatsächlich für noch den absurdesten Scheiß irgendwelche Käufer finden. Und Zilog bringt das Ganze nochmal so ein bisschen auf die nächste Stufe, wo man tatsächlich Alltagsgegenstände vermieten kann für wirklich Centbeträge, irgendwie eine Bohrmaschine mal für eine Stunde und so weiter und so fort. Alles natürlich location-based, weil man will natürlich auch noch keine relativ geringen Wege haben. Aber all diese Dinge macht das Internet überhaupt erst möglich. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir eigentlich zu dem Sinn von Eigentum zurückgehen. Denn Eigentum, warum haben wir eigentlich Eigentum? Eigentum haben wir, weil wir uns den Zugriff auf eine Ressource dauerhaft sichern wollen. Denn, also Aristoteles hat das auch schon gesagt, alles in allem findet man Reichtum viel eher im Gebrauch als im Besitz. Wenn wir uns eine Bohrmaschine kaufen, dann kaufen wir uns keine Bohrmaschine, sondern dann kaufen wir uns eigentlich Löcher in der Wand. Wir haben das Bedürfnis, wir wollen gerade 2, 3 Löcher in die Wand bohren und deswegen kaufen wir uns eine Bohrmaschine. Wie bescheuert sind wir eigentlich? Ja, also, weil das Ding liegt dann irgendwie 3 Jahre rum und die Ressource bleibt ungenutzt. Das heißt mit anderen Worten, dass Eigentum nichts anderes ist als der Versuch, Transaktionskosten zu reduzieren. Eigentum ist ein institutioneller Layer, den wir über die Welt gelegt haben, über die Ressourcen gelegt haben, mit dem wir uns es einfacher machen, auf Dinge zuzugreifen. Und was wir momentan erleben, ist, dass dieser institutionelle Layer eine Konkurrenz bekommt. Und das ist eben dieser Access Layer, der durch das Internet möglich wird. Durch das Internet ist es eben genauso möglich, auf Ressourcen viel, viel effizienter und viel, viel schneller und zielgenauer zuzugreifen, ohne dass ich sie mein Eigentum nennen muss. Und das ist sozusagen der erste Teil der Theorie.
Ja, hört man mich? Genau, also haben wir uns überlegt, betrachten wir uns noch mehr als Netzwerk oder als Element in einem Netzwerk. Betrachten wir uns und unsere Beziehung zu Gegenständen, zu anderen Menschen, zu Arbeitsstätten, zu Orten als Netzwerk und überlegen uns, wie kann man in diesem Netzwerk agieren, wie kann man in diesem Netzwerk optimal Dinge tun, wie kann man in diesem Netzwerk optimal leben und wie kann man dieses Netzwerk für sich nutzen. Zum Beispiel, indem man Dinge gemeinsam erwirbt. Hackerspace ist in der ganzen perfektes Beispiel dafür, wie Menschen eben gesagt haben, hey, wir wollen so einen Lasercutter oder so einen 3D-Drucker und wir legen den jetzt zusammen, nutzen den gemeinsam. Das gleiche gibt es auch inzwischen institutionalisiert, zum Beispiel in den USA mit so Tech-Shops, wo man eben hingeht und da gibt es halt auch diverse Werkzeuge, man kann die sich alle für ein paar Stunden leihen und nutzen. Wir wollen, also die Frage ist einfach, wie können wir Zugang zu Dingen besser organisieren? Wie können wir, ohne dass wir es tatsächlich kaufen müssen, an diese Dinge herankommen? Das Gleiche gilt für Mobilität. Ja? Wie können wir uns als Knoten in einem Netzwerk des Raumes betrachten, unterwegs sein, von A nach B nach C springen, ohne eben an Artikel, ohne eben ortsgebunden zu sein? Indem wir zum Beispiel, ja, man überlege sich, man besitze eine Wohnung, es ist nicht so leicht, sich von A nach B irgendwie mal für ein paar Monate zu bewegen. Die Arbeit ist der nächste Punkt, aber du musst noch was sagen mit der.
Ja, also genau, das Gleiche gilt natürlich auch. Also wir reden natürlich über die allgemeine Exklusivbeziehung, die wir als Menschen haben. Also Eigentum wäre sozusagen Exklusivbeziehung zu den Dingen. Aber natürlich haben wir auch Exklusivbeziehung zu unseren Arbeitgebern. Und da gibt es ja diese zwei Leute, die hier ein Buch geschrieben haben. Den einen kennt man ja vielleicht noch. Das ist der, das war tatsächlich direkt nach der Veröffentlichung des Buches. Der eine kennt man ja heutzutage vor allem als Gründer der Piratenpartei. Und die haben aber damals dieses Buch geschrieben, das relativ populär war. Wir nennen es Arbeit, wo sie einen Trend aufgemacht haben, der ziemlich genau das Gleiche beschreibt, wie was wir über das Eigentum gesagt haben. Nämlich, dass die Festanstellung, das heißt die exklusive Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich zunehmend auflöst. Es halt zu Freelancer-Modellen kommt, die aber sozusagen in ihrer tatsächlichen Ausgestaltung sehr, sehr viel freiheitlicher sind. Ich suche mir jetzt sozusagen aus, mit wem ich in einem Team zusammenarbeite, wo ich arbeite, unter welchen Umständen ich arbeite, wann ich arbeite. Und diese neue Freiheit wird dort sozusagen des Freelancertums, das durch das Internet auch durchaus ermöglicht wird, wird dort gefeiert als digitale Bohème. Es hat natürlich seine Vorläufer längst in den Hackerspaces, die schon immer, oder was heißt schon immer, also schon relativ früh genau dieses Modell gemacht haben. Das heißt also diese Vermischung zwischen Freizeit und Arbeit und das in Projekten zusammenarbeiten unter den Umständen, die man zusammenarbeiten möchte, und haben das sozusagen in den Hackerspaces schon längst gelebt. Nach der Veröffentlichung des Buches hat sich tatsächlich noch einiges getan. Diese Hackerspaces wurden so auf eine hipstereske Art weiterentwickelt in die Coworking Spaces, wo dann jetzt sozusagen die Kreativwirtschaft dem Hacker-Beispiel nachfolgt und sich dort auch ebenso versucht, neue kollaborative Arbeitsformen zusammenzufinden und sozusagen selbstbestimmt und ihre Arbeit und ihre Arbeitsbedingungen selbst zu organisieren. Das ging dann auch weiter tatsächlich, dass zum Beispiel beim Friebe dann mit ein paar Kollegen die ZIA gegründet hat, unter anderem Katrin Passig, die kennt man ja auch, die Zentrale Intelligenzagentur unter dem Label einer ironischen Firma, wo sie tatsächlich als Agentur aufgetreten sind, aber halt tatsächlich nur sozusagen als ein Interface nach außen, und intern war es eher ein loses, informelles Netzwerk, das dann mal eben sich zusammenklumpte zu verschiedenen Projekten. Willst du das?
Ja, kann ich auch machen. Und dann kommen wir zur Liebe. Zur Frage, wenn wir untereinander in persönlichen Beziehungen stehen und anders in persönlichen Beziehungen stehen können, dank zum Beispiel des Internets. Da gibt es zum Beispiel die Polyamorie. Bedeutet für die, denen es jetzt nicht so schnell ein Begriff ist, eben die Beziehung, die nicht exklusive Beziehung zu mehreren Menschen, auch in nicht exklusiven Liebesbeziehungen. Die Theorie hier wäre zu sagen, dass sich Menschen vor allem, also dass ein Grund in eine monogame Beziehung zu gehen, rein ökonomisch gesehen, eben die Verringerung von Transaktionskosten. Zu sagen, ja, ich brauche täglichen Zugang zu einem Menschen, tägliche gemeinsame Organisation des Alltags ist eben nicht so einfach gewesen und ist jetzt durch das Internet zum Beispiel, durch geteilte Kalender, durch Online-Kommunikation eben einfacher möglich. Es ist auch einfacher möglich, neue Partner zu finden. Okay, Cupid ist da ein schönes Beispiel, wo man eben Händeruf, wer das nicht kennt, nicht so viele wahrscheinlich, aber so ein paar Punkte. Okay, Cupid ist ein Datingportal, wo ich dank vieler, vieler Fragen, die ich beantworte über mich, mein persönliches Leben und so weiter, einen Graphen erstellen lassen kann und Menschen finden kann, die auf diesen Graphen passen. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr optimales Matching und damit auch eine hoffentlich hohe Erfolgsquote, dabei neue Partner zu finden. Das Gleiche gibt es auch im Bereich von sexuellen Fetischen, zum Beispiel Fatlife, wo man eben angibt, worauf man steht und Menschen findet, die auf ähnliche Dinge stehen und sich mit denen austauschen kann und auch im Zweifelsfall verabreden kann, wenn das nicht so richtig dafür geschaffen ist. Aber es ist eben einfacher geworden, beim Internet andere Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu kommunizieren, mit ihnen gemeinsam einen Alltag zu planen, mit ihnen gemeinsam auf allen möglichen Ebenen. Das radikalste Beispiel wäre hier zum Beispiel Grindr. Grindr ist eine Location-Based-Applikation, die ich so habe, da kann ich irgendwie angeben, das ist vor allem, funktioniert vor allem im homosexuellen Umfeld, kann ich angeben, worauf ich stehe, kann angeben, dass ich gerade verfügbar bin und kriege eben eine Nachricht auf meinem Smartphone, wenn jemand in der Nähe ist, der auch verfügbar ist und es da ein gewissen Match gibt, um jetzt eben gemeinsam Sex zu haben. Es geht aber nicht nur um die Liebe, es geht auch nicht nur um die Frage, mit wem man gerade sexuell verkehrt oder mit wem man gerade seinen Alltag plant oder mit wem man gerade verliebt ist. Es geht natürlich auch um ganz alltägliche Beziehungen. Jeder von uns, der Facebook nutzt oder auch irgendwelche anderen Social Networks benutzt, im ERC verbandelt, ist es mit ganz, ganz vielen Menschen verbandelt, mit viel, viel mehr, als es noch vor wenigen Jahren oder auch ohne Internet so war. Sondern man ist eben Teil des Lebens anderer Menschen, man kriegt eben mal schnell mit, was der andere macht und ist miteinander verbunden als Teil dieses Netzwerks, mit meiner stärkeren Verbindung, meiner schwächeren Verbindung und ist eben in der Lage, ganz, ganz viele hundert Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und auch zu erhalten, ohne dass es ein Problem wäre, ohne dass man besonders viel Zeit dafür aufwenden würde.
Ja, sozusagen die Pareto-optimale sexuelle Ressourcenverteilung.
Genau.
Genau, also, und jetzt kommen wir tatsächlich zu sozusagen einer Politik, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ein PAL, der Property Abstraction Layer, den wir uns ausgedacht haben. Also die systemverändernden Ideologien, wie zum Beispiel der Kommunismus, wollten die Eigentumsverhältnisse neu regeln. Wir wollen jetzt aber tatsächlich gar nicht um die Eigentumsverhältnisse überhaupt noch scheren. Es geht gar nicht mehr darum, wem was gehört, sondern tatsächlich wollen wir einen Layer darüber legen, oder beziehungsweise wir sehen, dass sich dort ein Layer darüber legt und es ist eigentlich völlig egal, wem was gehört, weil es geht eigentlich darum, wer auf was Zugriff hat. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben einen Abstraction Layer, der unter dem man sozusagen den unteren Layer eigentlich komplett austauschen könnte, der dann aber sozusagen nur die eine entsprechende API abbilden muss, um für den Property Abstraction Layer noch funktionabel zu sein. Und dafür haben wir ein paar Features uns ausgedacht oder beziehungsweise beobachtet, was muss eigentlich dafür gegeben sein, die Frage ist sozusagen, was muss eigentlich dafür gegeben sein, damit ich für den Zugang auf ein bestimmtes Gut, auf eine bestimmte Ressource, auf das Eigentumsverhältnis, dass es das entsprechend ersetzt.
Ja, also zum einen haben wir die substituierenden Features, das heißt, diese Features sind inhaltlich notwendig, um ein Abstraction Layer möglich zu machen. Das eine ist, dass wir ständig und unmittelbar Zugriff auf Dinge und auf nicht Eigentum, sondern diesen Layer haben. Das heißt, ich muss in der Lage sein, wenn ich eine Bohrmaschine brauche, um ein Bohrmaschinenbeispiel zu bleiben, diese auch zu erhalten. Und zwar nicht morgen, sondern innerhalb von kurzer Zeit. Im Carsharing jetzt schon relativ gut möglich. Ich kann jetzt anrufen und mir ein Auto reservieren. Ich habe es dann auch gleich und ich kann es ja auch unmittelbar kriegen für einen entsprechenden Zeitraum, den ich haben möchte. Das andere ist die Plattformneutralität. Letzten Endes das Problem, dass ich aus diesem Abstraction Layer nicht ausgeschlossen werden darf. Das passiert, das kann mir momentan noch passieren, ja, wenn ich meinen eBay-Account verliere, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es mir relativ schwierig, wenn auch nicht unmöglich, Auktionen über das Internet zu machen. Tatsächlich wäre aber das eine Forderung zu sagen, es gibt eben eine Neutralität von Plattformen, ich habe immer permanent Zugriff darauf und ich kann nicht ausgeschlossen werden, und ich kann nicht benachteiligt werden, und ich kann nicht
Genau, und dann haben wir natürlich noch ein paar zusätzliche Features. Die zusätzlichen Features, die stellen sich meistens auch ein. Die stellen sich meistens nicht alle ein, aber mal ein paar dazu. Das heißt also, das geht dann hinaus über das, was das Eigentum eigentlich leisten soll, und ist dann eigentlich der eigentliche Grund, warum wir im Zweifel dann doch lieber nur mieten oder nur sharen, anstatt uns selber Dinge anzuschaffen. Das sind natürlich ganz häufig die geringeren laufenden Kosten, das kennt man vom Carsharing. Die meisten Leute brauchen vielleicht zweimal in der Woche irgendwie ein Auto, um einmal einkaufen zu gehen. Ansonsten brauchen sie das Auto eigentlich nie. Und dann ist es natürlich sehr, sehr viel günstiger, wenn man an Carsharing-Modell beteiligt, als wenn man sich ein Auto kauft. Servicewartung, Instandhaltung, Pflege kommt natürlich hinzu. Es ist schön, wenn ich mich nicht darum kümmern muss. Auch das ist eigentlich eine Form der Transaktionskostensenkung. Die Kostenkontrolle, gerade in den Lead-Modellen und gerade in den Zugangsmodellen haben sich diese Flatrates, die kennt ihr sicherlich alle vom Internet, Zugangsanbieter durchgesetzt, was natürlich sehr, sehr viel mich entlastet, mich um Dinge zu kümmern, solche Sachen. Risikominimierung, die Versicherung, klar. Und vor allem geht es um Flexibilität. Ich kann heute mal dieses Auto mieten, morgen mal dieses Auto mieten. Ich brauche nicht irgendwelche Access-Beziehungen irgendwie aufzugeben, nur weil ich eine neue abschließe und so weiter und so fort. Ich kann eben viel selbstbestimmter mein Leben gestalten, kann auch mein Leben relativ schnell mal umgestalten und so weiter und so fort. All das funktioniert mit Eigentum nicht. So, und ja, das war's. Dankeschön.
Dankeschön.
Ich habe das Gefühl, es klingt alles wahnsinnig enthusiastisch für so Begriffe wie Flexibilität und so weiter. Die Frage wäre, ob ihr das tatsächlich seht, also ob ihr tatsächlich das Gefühl habt, dass also die ultimative Flexibilität und sowas wie Freiheit, dass ein anzustrebendes Ziel ist, auch damit Zwänge, die ihr für das Besitz- und Eigentumsmodell beschreibt, komplett wegfallen oder ob die sich nicht einfach nur verschieben.
Also in gewisser Weise ja. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin beschrieben, die Tatsache, dass ich nicht mehr dieses ganze Zeug um mich herum habe, macht mich freier und es fühlt sich wirklich gut an. Also so richtig innerhalb meiner selbst fühlt sich das gut an. Momentan ist die Welt natürlich nicht so weit, dass ich das überall immer genießen kann. Und momentan muss ich dann, wenn ich jetzt beim Beispiel Bohrmaschine zu bleiben, wenn ich jetzt eine Bohrmaschine bräuchte in meiner Zwischenmiete in Hamburg, wo ich jetzt gerade wiedergekommen bin, dann müsste ich halt rumtelefonieren oder hoffen, dass es irgendwie, Silok und andere Dinge sind in Deutschland nicht so verbreitet, dass es vielleicht irgendwas gibt. Klar ist das dann auch mal ein Problem. Aber eigentlich liegt das ziemlich stark auf das, was ich sonst ein Gefühl habe, was ich gut fühle.
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, ich versuche das mal zu interpretieren, was du meinst. Ich glaube, du willst darauf anspielen, dass es natürlich auch eine kritische Kehrseite hat, dass der Eigentumslayer natürlich nicht verschwindet, sondern dass dort halt mit zunehmenden volatileren Geschäftsmodellen auch tatsächlich die Einkommensunterschiede sich verändern. Das stimmt, das haben wir jetzt komplett ausgeblendet. Wir wollten uns jetzt hier tatsächlich ganz bewusst auf die positiven Effekte erzielen, dass sozusagen aber das, was wir uns anstreben hier, auch nicht funktionieren könnte, ohne dass man gewisse Umverteilungsmechanismen implementiert, gesellschaftlich, das ist nochmal eine andere Frage. Da müsste man dann eben anfangen, nochmal politische Gedanken zu entwickeln. Haben ich jetzt persönlich auch schon angefangen mit, aber wir haben uns halt einfach jetzt mal diesen Aspekt haben wir jetzt mal ausgeblendet.
Das finde ich aber, also das fällt halt wahnsinnig auf und das fehlt mir eben total, dass man über prekäre Arbeitsverhältnisse redet oder darüber spricht, dass so ein heteronormatives Sexualitätsmodell abgelöst wird von durchaus anderen normativen Modellen, die es auch noch gibt. Das ist halt schon echt eine Bereicherung. Aber klar, ihr habt eure Grenzen. Servicewartung, solche Sachen automatisch auf einem super Qualitätsstandard laufen, in dem Moment, wo halt jemand eben auf gewinnorientiert diese Verwaltung übernimmt. Das macht er ja nicht irgendwie im Sinne der Allgemeinheit. Und deshalb finde ich, also sehe es auch sehr, sehr kritisch, bei so einem Vortrag einfach zu behaupten, Eigentum sei nicht relevant, das nicht wahr.
Ich weiß nicht, ob wir das behauptet haben. Es ist halt für unser Everyday Life, wird es halt immer
hohe Transaktionskosten gezahlt, aber so viele Löcher gebohrt, dass die letztendlich die Eigentumswerte überschreiten. Ist also das irgendwann.
Wie viel wäre das dann ein Loch?
Wenn ich eine Bohrmaschine fünf Tage für 2500 Löcher mieten muss, als diese Miete wirklich als Transaktionskosten nehme, wenn ich mir vielleicht besser gekauft. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der Theorie die Transaktionskosten das sind, was ich als User dann bezahle.
Also wenn ich 2700 Löcher in meine Wohnung bauen würde, dann hätte ich keine Mauern mehr. Aber also ich glaube, in den meisten Leben der Menschen sind 2500 Löcher tatsächlich keine Option. Und wir reden vielleicht von 12. Und dafür ist tatsächlich eine Bohrmaschine anzuschaffen, fast in, sagen wir mal, 99% der Fälle einfach overdone.
Also um es mal vielleicht auf den Laptop zurückzuführen. Klar, den besitze ich, den brauche ich. Und wenn er kaputt geht, dann muss ich mir einen neuen kaufen, kann man den nicht irgendwo mieten, weil er einfach wirklich täglicher Gebrauchsgegenstand ist. Darum wird es auch nie außen rum kommen. Aber was wir so als Gesamtheit tun, ist, dass wir alle möglichen Sachen kaufen, die wir eben nicht täglich brauchen. Und alle möglichen Sachen erwerben, die wir irgendwie vielleicht nur ein, zwei Mal benutzen und dann in die Ecke schmeißen, vergessen. Und das aufzulösen, ist ja erstmal der erste Schritt zu sagen, hier als Gesamtgesellschaft konsumiert man mehr im Sinne von eigenen Sachen. Ja, ich würde es gerne mal vielleicht auf die andere Seite des Saals rübergeben, weil und immer da drüben sind auch ganz viele Leute, die schon ganz am Tag an den Strecken.
Aber mich erstmal danke für den tollen Vortrag. Ich habe drei Anmerkungen. Das erste, ich glaube, es wäre einfach stringenter, wenn er sagen würde, nicht kein Eigentum, sondern einfach weniger Eigentum, weil du hast da schon das Beispiel des Laptops gebracht. Das quasi einfach jetzt auf einem Level von Eigentum man braucht, wie viele Mietsachen man braucht, einfach der Schieber jetzt zurückgeschoben wird, dass es eine Frage von mehr oder weniger ist. Das zweite ist, euer Leitbild scheint mir zu sein, dass das Individuum, eine einzelne Person, jetzt ist es so, dass man vielleicht auch berücksichtigen muss, dass der Mensch auch ein soziales Wesen ist. Und was quasi ganz radikal durchdekliniert, auch mit Liebe, Sex und Erotik, was zum Beispiel jetzt, was ich mir gar nicht vorstellen kann in eurem Modell, ist, wie quasi Kinder in diesem Modell integriert werden, wenn man einen Lifestyle von den Kindern mit drin sind. Und das dritte ist eben schon ein bisschen angeklungen. Wir stellen nicht so ganz die gesamtgesellschaftliche Machtfrage, beispielsweise Wohneigentum, wenn es quasi keine Eigenheimbesitzer mehr in Deutschland gäbe, sondern alle nur noch zur Mietung würden. Von, was weiß ich, fünf großen Konzernen, die dann quasi das Eigentum aller bewohnbaren Wohnungen hätten, dann würde quasi euer Zugangslayer, der über dem Eigentumslayer liegt, plötzlich ziemlich wegbröseln und nur noch der Eigentumslayer relevant werden. Das ist so ein Punkt, was man mitdenken muss, aber nichtsdestotrotz bin ich es charmant, was ihr macht. Und teilweise, zumindest wenn ich im Urlaub bin, versuche ich auch so einen Lifestyle, aber im ganzen Leben finde ich es dann doch ein bisschen teilweise unpraktikabel. Aber trotzdem immer danke.
Ja, das ist durchaus auch noch öfter Fragen, klar. Die Mutter-Kind- oder die Familie-Kind-Beziehung, die ist natürlich irgendwie doch auch notwendigerweise exklusiv, obwohl es natürlich auch entsprechende Modelle gibt, das aufzuweichen, beispielsweise die Kita oder Ganztagsschulen und solche Sachen. Und dass wir sozusagen in unserem Sinne dann tatsächlich zumindest die Richtung zu gehen, halt mehr Kitas, mehr Ganztagsförderung, Ganztagsbetreuung von Kindern. Dann werden auch Familien flexibler. Vielleicht nie in dem Maße, wie das jemand, der alleine ist, Single ist und so erreichen kann, aber das sind ja alles keine absoluten Dinge, die wir hier betrachten. Das sind ja alles sozusagen Trends. Ja? Und ich glaube, auch in der Familie geht der Trend zur Flexibilität.
Ja, da hinten, du hast schon auch ganz lange gestreckt, der immer noch streckt. Also, kurze Frage an die Regie vielleicht, ich lasse dann auf jeden Fall noch zu, aber wie lange haben wir denn noch, bevor wir jetzt irgendwie. Also, wir werden jetzt 51 und 16 Uhr, geht ein neuer Vortrag los, wie viel Gruppe? Ist der neue Referent vielleicht schon da?
Der geht vor der Tür.
Okay.
Okay,
ich musste gerade bei eurem Exkurs über das Eigentum kurz an den Film Die Götter müssen verrückt sein denken, wo ja quasi es weder Eigentum noch Besitz gibt, bis diese Colaflasche auf einmal auftaucht. Deshalb vielleicht meine Frage so ein bisschen, inwieweit ist eure Idee dann auch angelehnt an so eine, an eine Rückkehr zu einem Idealtyp eines romantisierten Naturzustandes? Also inwieweit wollt ihr auch quasi zu einer eigentumslosen Gesellschaft zurück, die es ja eventuell mal gegeben haben könnte? Ach ja, und hast du gerade ernsthaft gesagt, dass das Kind immer der Frau gehört, also oder zugesprochen wurde? Das ist ja gerade nicht aufgefallen.
Ich habe mich sofort verbessert, es war eine Freundschaft. Was ich sagen wollte, zu Naturzustand ist jetzt nicht für uns ist das Idealbild, aber du hast natürlich recht, dass bestimmte Dinge einem Zustand von vor dem Eigentum durchaus sich wieder annähern. Ja? Man muss da natürlich vorsichtig sein. Also der Zustand vor dem Eigentum ist natürlich das Feudalherrschaft. Dort gab es kein Eigentum, da gab es nur Besitz. Besitz war das, was in meinem Machtbereich stand. Und was nicht in meinem Machtbereich stand, konnte ich nicht besitzen. Und wenn dann halt der Fluss von ihm ankam, dann gehörte mir das einfach halt einfach nicht mehr, ne? Was ich dann eben noch hatte. Und jedenfalls, insofern wäre ich auch vorsichtig, da jetzt irgendwie in diesen Zustand wieder zurückzufallen, obwohl viele Leute durchaus sagen würden, dass wir mit diesen zukunftsorientierten Modellen durchaus wieder in so einen Feudalismus zurückfallen, wenn wir sozusagen Großgrundbesitzer wie Facebook und Google als Leibeigene dort Zugang zwar zu unseren Ressourcen haben, aber eben nur unter Duldung des Machtbereiches dieser Fürsten. Deswegen haben wir tatsächlich das mit in die notwendigen Kriterien reingenommen, diese Plattformneutralität, dass wir von diesem Feudalismus-Modell tatsächlich abkommen.
Ja, ich habe eine Frage nochmal noch.
Ich habe ein weniger eine Frage als eine Anmerkung, die eigentlich direkt übergeht, das, was Elvin zu Brunken gesagt hat. Also als ich Access gelesen habe, da kam mir das nicht wie eine Utopie vor, sondern wie eine Dystopie. Wenn man quasi die ultimative Sklaverei hat am Ende, weil man sich von diesem Zugang abhängig macht. Wenn man Eigentum erwirbt, dann hat man das, auch wenn man kein Geld mehr hat, kann man es behalten. Wenn man halt ständig von diesem Zugang abhängig ist, muss man ständig Geld reinstecken. Wenn man das Geld nicht mehr hat, dann ist man ausgeschlossen.
Man gibt aber auch erstmal gar nicht so viel Geld aus. Also wenn ich Eigentum erwerbe, dann gebe ich das Geld aus, versus wenn ich mir permanent Zugang erwerbe, dann gebe ich nicht so viel Geld aus. Weil dieses Geld kann ich natürlich woanders investieren oder weniger arbeiten und ersparen.
Also das ist relativ kurzsichtig, diese Sache, weil, wie ich jetzt versucht habe, auch in einem Vortrag klarzumachen, ist Eigentum auch nur etwas Gewährtes. Und zwar halt mal eben nicht eben von dem eigentlichen Besitzer Gewährtes, sondern in dem Fall eben vom Staat Gewährtes. Das heißt, mit anderen Worten, man ist dort auch ebenso in einer Abhängigkeitsbeziehung. Und dann kann man natürlich darüber schreiben, welche Abhängigkeitsbeziehung jetzt besser oder schlechter ist. Aber die Idee, mit Eigentum unabhängig zu sein, ist auch eine Illusion.
Ja, wir haben gerade das Time-Ding-Signal